Mein Name ist Richard Hemmer, ich spreche in das Mikro und es funktioniert.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und eben auch so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Ja, und Daniel, wir sind jetzt angekommen bei Episode 277, richtig?
Jawohl, richtig.
277 bedeutet letzte Woche 276. Kannst du dich erinnern, über was wir letzte Woche gesprochen haben,
ja, Daniel? Du hast letzte Woche eine Geschichte über schlechten Wein erzählt. Und wie es dazu kam, dass Oxford beinahe in Schutt und Asche gelegt worden wäre.
Sehr gut. Eine schöne Zusammenfassung. Und ja, Ursprung allen Übels war der schlechte Wein. Und es ist interessant, wir haben ein ausführliches Mail bekommen von Gunnar. Und Gunnar hat sich ein bisschen auf die Suche gemacht, um rauszufinden, ob der Wein in diesem Jahr tatsächlich schlechter war als sonst.
Ja.
Hat ein paar interessante Theorien, beziehungsweise hat sich angeschaut, wie das Wetter war zum Beispiel. Ja, hat sich angeschaut, ob das eventuell eine Folge der Pest gewesen sein könnte, ja, weil auf andere Reben umgestellt worden ist und Arbeitskräfte waren natürlich weniger zur Verfügung als sonst etc. Also es gibt, wenn ich seine Zusammenfassung richtig gesehen habe, ist es wahrscheinlich so, dass es kein Wein war, der nicht direkt aus der Gegend gekommen ist, aus Oxfordshire. Und das Grundproblem war wahrscheinlich, dass der Wein zu jener Zeit zu lang gelagert worden ist oder zu weit gereist. Und zur Haltbarkeitsmachung wurde nicht geschwefelt, noch nicht zu jener Zeit. Und deswegen kann es sein, dass so ein Wein recht schnell einmal schlecht worden ist und dann quasi zu essig worden ist und es nicht unwahrscheinlich war, dass diese Studenten so einen Essigwein serviert bekommen haben und die Unmut über den schlechten Wein tatsächlich berechtigt war.
Verstehe. Und auf Bier umsteigen war keine Alternative.
Naja, weißt du, wie das ist, wenn du da in den Kopf gesetzt hast, dass du dann Wein trinken willst, dann willst du kein Bier trinken, oder?
Na, oder die hatten vorher schon Bier getrunken. Warte mal, was darf man auf was nicht trinken? Bier auf Wein oder Wein auf Bier?
Man darf alles, Daniel.
Ach so.
Man darf alles, das ist ein dummer Spruch. Trust me.
Du hast beides probiert.
Yeah, obviously. Ja, im Laufe meines Lebens. Also, und ich kann keinen Unterschied entdecken. Natürlich anekdotisch, aber ich gehe mal davon aus, dass dieser Spruch nicht auf harten Fakten oder Studien basiert. Von daher. Gut, also danke Gunnar für dieses ausführliche Mail, sehr spannend zu lesen. Vielleicht machen wir auch einmal einfach eine Geschichte des Weins. Wir haben ja schon einmal was über Champagner gemacht. Habe ich auch interessanterweise diese Woche ein Feedback-Mail dazu bekommen, weil ich habe mich dort, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weil es ist schon so lange her, aber eventuell habe ich mich ein bisschen despektierlich über Wein grundsätzlich geäußert und über die Tatsache, dass Wein dieser Status zugeschrieben wird und so weiter und natürlich alles sehr verkürzt und wurde deswegen natürlich auch im Mail entsprechend aufgeklärt. Also ja, vielleicht grundsätzlich interessant, einfach mal eine Geschichte des Weins zu machen. Aber schreib's ja nicht auf, weil wenn, dann kommt's von mir.
Genau. Wenn es Hinweise gibt, wenn es um Alkohol geht, bitte an Richard.
Gut, dann Daniel.
Ja.
Du bist an der Reihe, eine Geschichte zu erzählen und ich freue mich und lausche gespannt.
Sehr gut, Richard. Ich mache heute eine Geschichte, bei der ich schon länger darauf warte, dass du sie machst.
Oh. Okay.
Aber es passt zeitlich gerade so gut und da du es immer noch nicht gemacht hast, habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass ich es jetzt mache. Richard, wir springen in die USA nach Wilmington in North Carolina.
Okay.
Am 10. November 1898 passiert dort nämlich was Einmaliges in der Geschichte der USA, was es seit Gründung nicht gegeben hat und was auch später nicht nochmal passiert ist.
Okay.
Kennst du die Geschichte?
Ich glaube nicht, nein.
An dem Tag kommt es in Wilmington zu einem Putsch, ein Coup d'État.
Okay.
Die rechtmäßig gewählte Regierung in Wilmington im County New Hanover wird gewaltsam gestürzt. Und das allein klingt natürlich schon recht außergewöhnlich, aber es steckt noch viel, viel mehr hinter der Geschichte. Sagt dir die Geschichte jetzt schon was?
Nein.
Sehr gut. Dieser Umsturz wird auch als Wilmington Insurrection bezeichnet, also Aufstand. Es gibt aber auch den Ausdruck Wilmington Massacre und Wilmington Race Riot. Wir werden gleich noch sehen, warum es diese Begriffe gibt und warum es wichtig ist, die vielleicht auch zu unterscheiden.
Sehr gut, ich sehe schon eine Reihe, die sich hier herausbildet am Anfang des Jahres.
Stimmt. Was an dem Tag in Wilmington passiert, war nicht nur ein Wendepunkt in der Geschichte von Wilmington und North Carolina, sondern hat die US-Geschichte insgesamt geprägt. Obwohl, und das ist dann eben auch wichtig, diese Geschichte so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und erst in letzter Zeit wieder verstärkt auch diskutiert wird. Und das wichtige Stichwort hier ist White Supremacy. White Supremacy heißt ja übersetzt sowas wie weiße Vorherrschaft. Und so ganz verkürzt kann man sagen, White Supremacy steht für Rassismus und hat in den USA eine besondere Geschichte, die mit der Sklaverei zu tun hat. Während der Zeit der Sklaverei war das die rassistische Ideologie, mit der die Sklaverei gerechtfertigt worden ist. Zum Beispiel kam es 1790 zum US Naturalization Act und da wurde bestimmt, dass nur freie Weiße, also Free White Persons, heißt das im Text, die amerikanische Staatsbürgerschaft erwerben können. Mhm. Mit dem Ende des Bürgerkriegs 1865 wurde dann ja die Sklaverei abgeschafft. Und zwar offiziell mit dem 13. Amendment, also dem 13. Zusatzartikel zur Verfassung. Aber das war natürlich nicht das Ende des Rassismus gegen die schwarze Bevölkerung. Das ging ja weiter. Zum Beispiel ja unter anderem wurde auch 1865 der Ku Klux Klan gegründet, also ein gewalttätiger rassistischer Geheimbund, der eben ganz im Zeichen von White Supremacy steht. Mhm. Und so einen paramilitärischen Bund gab es auch in Wilmington, das waren die sogenannten Red Shirts. Und vielleicht noch eine Sache, so, um den Kontext noch zu beschreiben, dieser Geschichte. Die Phase nach dem Bürgerkrieg, also nach 1865, wird in den USA als Reconstruction bezeichnet. Mhm. Das ist die Phase, wo es darum geht, die Staaten der Konföderation, die sich abgespalten hatten, wieder zu integrieren und ihnen dann beim Wiederaufbau zu helfen. Aber die Frage war natürlich, wie man das am besten macht, also wie mir das am besten gelingen kann. Und die Lösung war dann, dass diese Staaten dann unter so einer Art Militärverwaltung standen. Die mussten dann so einige Auflagen erfüllen und wenn sie die erfüllt haben, sind sie wieder in die Union aufgenommen worden. Bei North Carolina war das 1868 der Fall und unter anderem war die Voraussetzung, dass sie den 14. Zusatzartikel, also den 14. Amendment der Verfassung unterschreiben. Und dieser 14. Zusatzartikel, der enthält unter anderem eine Gleichbehandlungsklausel. Also der stellt dann eben allen in den USA die gleichen Bürgerrechte in Aussicht. Und die ehemaligen Sklavinnen und Sklaven, die wurden dann als Freedmen oder Freedwomen bezeichnet. Und diese Freedmen, die haben vor allen Dingen die Republicans, also die Republikanische Partei gewählt, weil sie von der Partei auch unterstützt wurden und weil sie dort auch politische Ämter übernommen haben. Und Wilmington war zu dem Zeitpunkt die größte Stadt in North Carolina mit einer schwarzen Bevölkerungsmehrheit, die es einen Hafen hatte. Es war also schon so eine florierende Stadt. Und Wilmington war da eben auch eine besondere Stadt. Also es gab zum Beispiel auch eine der wenigen Zeitungen, die von Schwarzen herausgegeben wurden, der Wilmington Daily Record von Alexander und Frank Manley. Und überhaupt gab es eben in Wilmington dann zu dieser Zeit, also wir sind jetzt so Ende des 19. Jahrhunderts, gab es viele Schwarze in Führungspositionen in der Stadt. Mhm. Dieser wirtschaftliche und soziale Aufstieg, der hat eben zu Spannungen geführt. Und wir sind eben in einem Staat, in dem es ja bis vor kurzem noch Sklaverei gab. Und viele White Supremacists sind eben dagegen vorgegangen. Und politisch war es jetzt so, dass sich in den 1890er Jahren in North Carolina die Fusion Party festsetzt. Kennst du die Fusion Party oder hast du vielleicht schon gehört?
Nein.
Die Fusion Party war ein Zusammenschluss von Republicans, wo viele Schwarze dabei waren, und eines Flügels der Demokraten, die sich abgespaltet haben, und zwar als People's Party oder The Populists. Und im Englischen gibt es ja das Wort multiracial, also was bedeutet, dass in der Partei und in der Regierung damals eben Schwarze und Weiße zusammengearbeitet haben. Mhm. Und diese Fusionists, die sind wahnsinnig erfolgreich in North Carolina zu dem Zeitpunkt. Und zwar dominieren die wirklich so die Wahlen in dieser Zeit. Die stellen dann sogar den Gouverneur in North Carolina zwischen 1897 und 1901. Und es ist deshalb erwähnenswert, weil North Carolina sehr von den Democrats geprägt ist. Also zwischen 1877 und 1973 waren es die einzigen 4 Jahre, in denen sie nicht an der Macht waren. Aber in dieser Zeit gewinnen die Fusionists also eine Wahl nach der anderen in North Carolina. Und im Jahr 1898, also in dem Jahr, in dem es jetzt zum Putsch kommt, wird auch die Stadt Wilmington von diesen Fusionists politisch dominiert. Also die stellen den Bürgermeister, die stellen den Sheriff und die Hälfte der Stadträte, die Eldermen, sind auch schwarz. Und es gab zum Beispiel auch ein Netzwerk von schwarzen Wählern, das waren einflussreiche Geschäftsleute, die wurden The Ring genannt und die haben eben auch politisch Einfluss genommen. Und in dieser Situation stehen jetzt also Wahlen an. Und zwar sind es Wahlen für den Hanover County. Es sind keine Wahlen für diese Stadtregierung, sondern es sind eben Wahlen für den County. Und Wilmington ist eben die größte Stadt in diesem County. Und die Democrats sehen, dass sie jetzt eigentlich keine Chance haben, bei diesen Wahlen zu gewinnen. Und die Fusionists eigentlich ihren politischen Einfluss noch weiter ausbauen können. Und die sehen jetzt ihren politischen Einfluss schwinden und deshalb beschließen 9 Männer, die sich zusammenschließen als die Secret 9, alles dafür zu tun, die Kontrolle über die Regierung wiederzubekommen. Und die Democrats unter den Fernifold Simmons starten jetzt eine Kampagne, und zwar eine White Supremacy Kampagne. Und die hat es richtig in sich, weil denen ging es jetzt nur noch darum, Hass zu schüren und Unruhe zu stiften. Und finanziert wurde diese Kampagne eben durch die Secret 9. Der Simmons sagt zum Beispiel zum Start dieser Kampagne: North Carolina is a white man's state and white men will rule it and they will crush the party of Negro domination beneath a majority of so overwhelming that no other party will ever dare to attempt to establish Negro rule here. Und was sie eben tun, ist, dass sie sehr aggressiv auftreten und auch so eine, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, so eine Fake-News-Kampagne starten. Also die bringen Gerüchte in Umlauf, die falsch sind. Also die sagen eben, wir konzentrieren uns nur darauf, schüren Hass und wollen eben schauen, dass wir dadurch wieder die Kontrolle über die Regierung bekommen. Also was die dann zum Beispiel machen, ist, dass sie eben die Regierung als unfähig hinstellen und vor allen Dingen, dass sie einen Aufstand der Schwarzen heraufbeschwören. Also sie sagen die ganze Zeit, es wird bald einen Aufstand geben und wir müssen uns darauf vorbereiten. Wilmington war für die eben auch so ein Exempel, das sie statuiert haben. Auch mal zu testen, wie weit sie gehen können. Und sie merken relativ schnell, dass sie sehr weit gehen können. Ihr Ziel war nämlich zum einen, die Regierung loszuwerden, aber dann das Wahlrecht so zu ändern, dass sie ihnen auch auf Dauer die Macht wegnehmen. Und was wir eben gleich sehen werden, ist, dass Wilmington praktisch über Nacht wirklich so umgedreht wird. Und zwar von einer multiracial Regierung bis hin dann eben, wird es dann zu einem, wie es dann eben heißt, zu einem White Supremacy Stronghold. Also es wird dann eben quasi wirklich so ein Bereich, wo White Supremacy sich wirklich festsetzt. Was die eben sehr geschickt machen, dass die dann zum Beispiel Redner engagieren, die bewusst Lügen verbreiten und Leute anstacheln. Eine der Geschichten, die dafür benutzt wird, greift ein bekanntes und bis heute häufig verwendetes rassistisches Motiv auf, nämlich das Motiv des sexuellen Übergriffs. Also schwarzen Männern wird unterstellt, dass sie in Wilmington Frauen vergewaltigen. Und es gibt dann eine sehr bekannte Rede von Rebecca Felton, eine sehr prominente Wahlrechtsaktivistin. Und die fordert in dieser Rede dazu auf, die Schwarzen zu lynchen. Und sie sagt dann eben: If it needs lynching to protect women's dearest possession from the ravening human beasts, then I say lynch 1,000 times a week if necessary. Und es entzündet sich daraufhin so ein Streit, der von den White Supremacists eben sehr stark aufgebauscht wird und an dem die sich quasi so reiben, um noch mehr Hass zu schüren. Und zwar ist der Manly, also der diesen Daily Record herausbringt, diese Zeitung, der schreibt einen Leitartikel im Daily Record. Wir sind jetzt im Sommer, also vielleicht nochmal so zur zeitlichen Einordnung. Im Herbst wird gewählt, im November, und wir sind jetzt im August, also so im Sommer. Und es ist völlig klar, es ist zu diesem Zeitpunkt schon klar, was die vorhaben, die White Supremacists. Also dass die diese Regierung loswerden wollen und dass sie eben auch bereit sind, Gewalt anzuwenden. Der Manly schreibt jetzt einen Leitartikel in Daily Record und sagt: Naja, stellt euch vor, es gibt auch weiße Frauen, die einvernehmlich Sex haben mit schwarzen Männern. Und außerdem, es gibt sehr viele weiße Männer, die schwarze Frauen vergewaltigen. Und dieser Text, der führt jetzt dazu, dass die White Supremacists wirklich nochmal einen härteren Angriff starten auf diese Zeitung. Und der ist so erfolgreich, dass sie wirklich auch viele Abonnenten verlieren, Werbeanzeigen verlieren und dass sie auch sich neue Räumlichkeiten suchen müssen, weil der Vermieter sie rauswirft. Mhm. Die nutzen also alles, um Stimmung zu machen und zu hetzen. Und einer der bekanntesten Redner war der Alfred Waddell. Der ist dann auch Protagonist des Putsches, der gleich kommen wird. Der ist ein ehemaliger Kongressabgeordneter, wird auch bezeichnet als der American Robespierre. Mhm. Und der hat halt sehr aufpeitschende Reden gehalten und nach einer dieser Reden sind dann zum Beispiel die Red Shirts losgezogen und haben Schwarze terrorisiert, haben Eigentum zerstört, haben Leute bedroht, geschlagen. Und das Ziel war eben, den Leuten Angst zu machen, dass sie sich nicht für die Wahl registrieren. Und die sagen eben auch ganz offen, dass wenn die Democrats nicht die Wahlen gewinnen, dann wird es wahrscheinlich zum Aufstand kommen. Im Vorfeld der Wahl organisieren die dann täglich Paraden, wo dann die Red Shirts mitlaufen. Das sind dann bis zu 1000 Leute, die da mitgehen und die sind dann eben auch bewusst durch die schwarzen Viertel gegangen, teilweise bewaffnet und wollten eben die Leute einschüchtern. Und sie haben dann zum Beispiel auch White Citizens Patrols organisiert, die dann bewaffnet durch die Straßen gelaufen sind. Als Erkennungszeichen hat die so ein weißes Taschentuch am linken Arm. Mhm. Und sie haben dann zum Beispiel auch das Gerücht verbreitet, dass die schwarze Bevölkerung sich mit Waffen eingedeckt hätte, um eben Aufstand zu starten.
Ja.
Das Gegenteil war natürlich der Fall. Es gab quasi nur weiße Waffenhändler in der Stadt und die haben gar keine Waffen an die schwarze Bevölkerung verkauft. Ja, und dann kam es also zur Wahl am 8. November 1898 und am Wahltag war es so, dass die Red Shirts die Stadt terrorisiert haben. Also die sind bewaffnet durch die Stadt gelaufen und haben alle Schwarzen, die wählen wollten, darin gehindert, zur Wahlkabine zu gehen. Mhm. Das Ergebnis der Wahl kann man sich vorstellen, die Demokraten gewinnen. Nicht nur, weil die schwarzen Männer, weil Frauen durften noch nicht wählen zu dem Zeitpunkt, nicht nur, weil die nicht wählen gegangen sind, sondern auch, weil es massiven Wahlbetrug gab. Also die Democrats haben eben auch ganz viele Stimmen gefaked oder gefälscht. Mhm. Allerdings war es jetzt so, das waren ja Wahlen, die den County betroffen haben. Und in Wilmington gab es ja immer noch diese Stadtregierung, die eben von Weißen und Schwarzen dominiert war. Und die Wahlen zur Stadtregierung, die sollten erst im März stattfinden, also ein halbes Jahr später oder ein Vierteljahr später. Mhm. Was aber jetzt folgt, ist von langer Hand geplant und war keine spontane Aktion. Neben den Secret Nine gab es um den Waddell ein Committee of 25. Und die, die kommen jetzt mit einer Deklaration um die Ecke, The White Declaration of Independence. Und die machen einen Aufruf und fordern alle Weißen der Stadt dazu auf, sich am 9. November beim Gerichtsgebäude zu treffen. Und vor den Versammelten verkünden die dann diese Deklaration. Da stehen dann zum Beispiel so Sachen drin wie: We, the undersigned citizens of the City of Wilmington and County of New Hanover, do hereby declare that we will no longer be ruled and will never again be ruled by men of African origin. Die treffen sich dann mit dem Committee of Colored Citizens, also es gab eben so ein Komitee, wo sich die schwarze Bevölkerung eben auch organisiert hat und die so ein bisschen auch für die gesprochen hat. Und die treffen sich dann mit diesem Committee of Colored Citizens und lesen denen die Deklaration vor und sagen, mhm, der Manley, der muss die Zeitung aufgeben und so schnell wie möglich die Stadt verlassen und sie sollen es eben veranlassen und sie haben bis morgen früh Zeit, darauf zu reagieren. Und es gibt dann so ein bisschen Wirrwarr um die Antwort, weil es ist so, es gibt dann eine Antwort von diesem Committee, die sagen dann, ja, es liegt eigentlich gar nicht in unserer Hand. Außerdem ist der Manley schon vorher geflüchtet, weil ihm klar war, dass es für ihn schwierig wird jetzt. Also der war zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr in der Stadt. Und bei der Antwort ist es wohl so, derjenige, der die Antwort übergeben soll, der wirft sie dann nur im Briefkasten, weil der wird von den Red Shirts aufgehalten. Es ist irgendwie ein bisschen unklar, die Geschichte. Jedenfalls ist es so, am nächsten Tag versammeln sich ungefähr 500 Männer um den Waddell, die bewaffnen sich. Der Waddell sagt, diese Antwort vom Committee of Colored Citizens kommt zu spät oder ist zu spät angekommen und die ziehen daher zur Zeitung und sie verwüsten die Räumlichkeiten vom Daily Record nicht nur, sondern stecken in den Brand und werfen alles in Schutt und Asche. Mhm. Und jetzt eskaliert die Gewalt. Aufmerksam gemacht durch das Feuer schließen sich diesem Mob jetzt weitere Männer an. Am Ende sind es so um die 2000 und die ziehen jetzt durch die schwarzen Viertel, zerstören wahllos Geschäfte, Häuser, greifen alle Schwarzen an, die sie sehen und wüten den ganzen Tag in Wilmington. Wer es geschafft hat, ist aus der Stadt geflüchtet und es gibt so um die Stadt herum sind so Sümpfe, da haben sich viele eben hin versteckt für einige Tage, bis sie wieder zurückgegangen sind. Und es wird geschätzt, dass mindestens 60 Schwarze an diesem Tag ermordet wurden. Und der Waddell macht sich jetzt mit einer Gruppe auf den Weg, um die gewählte Stadtregierung zu vertreiben. Mit gezogener Waffe wird der Bürgermeister, der Silas Wright, und die Stadträte zum Rücktritt gezwungen. Die Putschisten setzen dann neue Stadträte ein und wählen dann gleich den Waddell zum Bürgermeister. Und die Secret Nine geben dem Waddell dann eine Liste mit Leuten, die sie aus der Stadt verbannen wollen. Und der Waddell macht sich jetzt sofort an die Arbeit. Viele davon sind schon freiwillig geflüchtet, aber es ist so, das betrifft jetzt nicht nur die schwarze Bevölkerung, sondern eben auch die Weißen. Also alle Republicans zum Beispiel und Populists, die mit Schwarzen zusammengearbeitet haben, werden quasi gezwungen, die Stadt zu verlassen, der Bürgermeister, die Stadträte und auch dieses Committee of Colored Citizens. Tja, und jetzt ist die Frage, was ist mit der Regierung passiert? Also die haben ja, das war tatsächlich ein Putsch, also ein Coup d'État, wie das auch heißt. Und die haben ja den gewählten Stadtrat verjagt, haben sich selber eingesetzt und es ist nichts passiert. Der Waddell ist an der Macht geblieben und hat am nächsten Jahr, im Jahr drauf, gab es ja dann im März 1899 Wahlen und er ist da nochmal bestätigt worden und ist dann bis 1905 Bürgermeister geblieben. Und du fragst dich, naja, hat vielleicht der Governor eingegriffen? Der war ja auch Republican oder Infusionist.
Aha.
Der Governor Daniel Russell, der kam auch aus Wilmington und der wird derart eingeschüchtert, dass er nichts macht. Also am Wahltag kommt er nach Wilmington und schafft es auch, dass er noch wählt, aber wird von den Redshirts durch die Stadt gejagt, die in München wollen. Und er wird dann eben versteckt zum Zug gebracht und dann eben nach Raleigh gebracht, die Stadt, wo er eben als Governor gelebt hat. Und er schafft es quasi gerade noch so, überhaupt nach Hause zu kommen. Und für ihn ist irgendwie klar, also er ist so eingeschüchtert, dass er auch da keine Aktion startet.
Mhm.
Es ist allerdings schon so, dass sogar der US-Präsident William McKinley, der wusste auch von dieser Aktion. Also der ist im Vorfeld schon seit Sommer schon mehrfach gewarnt worden, dass es hier zu einem Aufstand kommt und dass es da Leute gibt, die auch bereit sind, einen Putsch durchzuführen. Und auch er hat nichts gemacht. Also auch auf Bundesebene ist eben nichts passiert. Es wurde nie auf diesen Putsch reagiert und es wurde auch niemand für diesen Putsch oder für die Morde jemals belangt. Der McKinley ist übrigens der Präsident, der dann 1901 im Amt ermordet worden ist, woraufhin der Secret Service auch beauftragt wurde, den Präsidenten zu schützen.
Ja, Verbindung zur vorletzten Folge.
Genau, das ist die Verbindung zu Victor Lustig, der eben, weil der Secret Service schon vorher existiert hat, um Geldfälschungen aufzudecken. Genau, also niemand wurde für diesen Putsch und für die Morde jemals belangt. Und die White Supremacists machen sich jetzt also auf den Weg, ihre Macht, die sie über diesen Putsch und diesen Aufstand erreicht haben, dauerhaft zu sichern. Und sie wollen eben jetzt dauerhaft verhindern, dass Schwarze wählen können. Und das war eben einer der Pläne, den die schon von Anfang an hatten. Also sie wollten die Macht haben und sie wollten dann die Macht sichern, eben indem sie Schwarze daran hindern zu wählen.
Mhm.
Und sie haben eben eine Lösung gesucht, wie sie das quasi schaffen können. Und sie haben eine Lösung gefunden, indem sie fürs Wählen einige Hürden eingebaut haben. Und zwar zwei Hürden, die besonders wichtig waren. Neue Wähler mussten eine Wahlsteuer zahlen und sie mussten zeigen, dass sie lesen und schreiben können.
Mhm.
Und du fragst dich natürlich, naja, das kann jetzt auch Weiße treffen, die nicht lesen und schreiben können, die sich diese Wahlsteuer nicht leisten können.
Mhm.
Dafür haben sie sich eine Ausnahmeregelung überlegt, nämlich die sogenannte Grandfather Clause. Die Grandfather Clause besagt, dass wenn du einen Vorfahren hast, der vor dem 1. Januar 1867 wahlberechtigt war, dann durfte man wählen, musste keine Wahlsteuer zahlen. Und das schloss natürlich jetzt alle Freedmen aus, weil die natürlich waren eben vorher nicht wahlberechtigt, weil sie waren ja versklavt.
Yeah.
Diese Grandfather Clause ist dann übrigens 1915 vom Supreme Court kassiert worden. Aber die Democrats treiben das noch weiter voran. Also es gibt nicht nur diese Wahlrechtsreform, sondern ich habe ja schon gesagt, Wilmington und North Carolina wird jetzt nach dieser Aktion zu einem White Supremacy Stronghold.
Ja.
Und das liegt an weiteren Gesetzen, die sie verabschieden, nämlich die sogenannten Jim Crow Laws.
Mhm.
Die hast du wahrscheinlich schon mal gehört.
Ja.
Die Jim Crow Laws sind Gesetze, die vor allen Dingen in den Südstaaten von den Democrats gemacht wurden, um die Reconstruction für die schwarze Bevölkerung wieder rückgängig zu machen. Und Jim Crow ist so eine stereotype Figur von so einem singenden Schwarzen. Und letztendlich läuft es auf die Segregation heraus.
Mhm.
Also um die Rassentrennung. Die Idee war, dass es eine Trennung gibt zwischen Schwarzen und Weißen im öffentlichen Leben. Also man kennt ja diese bekannten Bilder aus Bus und Bahn zum Beispiel, wo es eben bestimmte Sitzplätze für Schwarze gab. Es war so, dass es zu dem Zeitpunkt, dass diese Jim Crow Laws vom Supreme Court eben für okay befunden wurden, weil, das war eben so der Trick an der ganzen Sache, dass die Segregation in dem Moment okay war, wenn es gleichwertige Einrichtungen quasi auf beiden Seiten gab. Also das läuft unter dem Stichwort ja. Separate but equal.
Ja, ja.
Und erst in den 1960er Jahren wurde dann die Segregation für verfassungswidrig erklärt. Aber eben Wilmington war eben eine Stadt vorher, wo sowohl in der Regierung als auch in der Stadt selber, also die ganzen Geschäfte und alles, was so eben passiert ist, eben schon, wo eben Schwarze und Weiße gemeinsam gelebt haben. Und nachher war es eben anders. Nachher wurde eben über die Segregation und über die White Supremacists, die da an die Macht gekommen sind, diese Sache eben zunichte gemacht. Und die Democrats in Wilmington und in North Carolina hatten eben in dieser Entwicklung eine Vorreiterrolle. Die haben es eben geschafft, das da zu etablieren und es hat sich eben von da aus eben in North Carolina und eben in den ganzen Südstaaten weiter verbreitet.
Ja.
Gerade dieser Versuch, die schwarze Bevölkerung am Wählen zu verhindern, das ist ja auch was, was wir bis in die Gegenwart ja sehen, was ein großes Problem ist in den USA.
Oh ja, absolut. Also, weil du ja vorhin gesprochen hast, so von diesen Einschüchterungsversuchen und also viele dieser Dinge existieren ja in einem gewissen Grad noch. Vor allem heutzutage halt auch dann so strukturell.
Genau, ja.
Noch mehr. Also Sachen wie Gary oder Gerrymandering, wo die Bezirke so zusammengeschnitten werden, damit die Stimmen so wenig wie möglich gelten, etc.
Ja, gut, dass du das sagst, weil es war vorher so, als die Democrats an der Macht waren in North Carolina, haben sie sich überlegt, wie können wir es schaffen, dass wir an der Macht bleiben, auch wenn es eine schwarze Bevölkerungsmehrheit gibt. Mhm. Und sie hatten zwei Lösungen. Die eine war Gerrymandering. Die zweite Lösung war, dass sie gesagt haben, wir lassen einfach nur noch auf Ebene North Carolina wählen und wir setzen dann quasi ins Stadtparlament Leute selber ein und die Leute müssen dann dort gar nicht mehr wählen.
Yeah.
Das haben sie aber nicht durchsetzen können. Und man muss sagen, also der Effekt war von diesem Putsch und von diesem Aufstand war, dass White Supremacy und diese Jim Crow Laws wurden dann eben zur State Policy in North Carolina. Mhm. Und zwar sehr, sehr erfolgreich. Also im City Council, also im Stadtrat von Wilmington, hat es bis 1972 gedauert, bis wieder ein Schwarzer dort vertreten war.
Huh.
Und es gab zu dem Zeitpunkt nur einen einzigen schwarzen Kongressabgeordneten und der war aus North Carolina. Und der hat 1900 dann aufgegeben auf eben Druck. Der wurde eben auch so lange terrorisiert, bis er aufgegeben hat.
Mhm.
Interessanterweise ist es so, dass dieser Coup bald vergessen wurde. Also selbst in North Carolina war es dann so, dass er über Jahrzehnte nicht mehr erinnert wurde. Also erst in den 1950er Jahren kommen wieder mehr Geschichten auf und wurde eben an dieses Ereignis erinnert. Und es liegt auch daran, dass die Zeitungen, die über den Coup berichtet haben, die Sache oder diesen Coup als Race Riot beschrieben haben. Also als Aufstand der schwarzen Bevölkerung, der verhindert wurde. Und dass eben dadurch eine korrupte Regierung abgesetzt wurde.
Mhm.
Und diese Verdrehung der Tatsachen kommt dadurch zustande, dass schon von vornherein quasi bekannt war, dass es hier zu einem Aufstand kommen wird oder zu einem Putsch. Und dass deshalb die ganzen Zeitungen Reporter am Tag des Aufstandes nach Wilmington geschickt haben. Und die Secret Nine haben die natürlich alle unter den Arm genommen und haben die durch die Stadt geführt und haben ihm erzählt, so, jetzt wird gleich einen schwarzen Aufstand geben und wir kümmern uns aber drum. Und genau diese Geschichte wurde dann eben verbreitet und aufgeschrieben.
Ah, das ist sehr interessant. Vor allem, also, ich meine, hast du diese Geschichte mit Absicht jetzt gemacht? Also nach dem, was gerade in Washington passiert ist?
Also ich habe es für diesen Zeitpunkt tatsächlich, also ich wollte es schon länger machen, aber ich dachte mir, jetzt muss ich es machen, weil jetzt passt es wirklich gerade sehr, sehr gut.
Ja, passt sehr gut. Vor allem auch diese Geschichte mit den Journalisten, die dann unter den Arm genommen werden, das erinnert mich auch an den Irakkrieg und die Embedded Journalists, die ja mitgenommen werden und dann eben nicht mehr mit der richtigen journalistischen Sorgfaltspflicht wirklich hier berichten können, weil sie quasi Teil einer Seite sind und So ähnlich ist es dann natürlich auch dort gewesen, oder? Also abgesehen davon, dass wahrscheinlich der Wille auch gar nicht so groß war, hier wahnsinnig differenziert zu berichten, oder?
Ja, genau, das denke ich auch, weil eben diese Kampagne, die lief ja auch schon seit einem halben Jahr. Das heißt, die haben so oft davon berichtet, dass es jetzt gleich einen Aufstand geben wird, den sie jetzt verhindern werden. Diese Täter-Opfer-Umkehr, die ist eben erst in den 50er Jahren so richtig wieder aufgegriffen worden. Ja. In dem Buch, das ich dazu gelesen habe, ich werde gleich noch ein bisschen näher dazu was sagen, der hat Beispiele aus Schulbüchern aus den 30er und 40er Jahren in den USA dazu rausgesucht. Und das ist wirklich erschreckend, weil da genau diese Geschichte steht. Mhm. Dass es eben eine korrupte Regierung war, die durch die White Supremacists eben Gott sei Dank abgesetzt wurde. Mhm. Und um die Ereignisse in Wilmington zu untersuchen, wurde dann im Jahr 2000 eine Kommission eingesetzt, die Wilmington Race Riot Commission. Es gibt auch einen langen Abschlussbericht, den gibt es auch online, den werde ich dann in die Shownotes packen. Und in diesem Abschlussbericht wird eben empfohlen, von Massacre und nicht von Riot zu sprechen. Und außerdem enthält der Bericht Vorschläge zur Wiedergutmachung, aber davon ist kein einziger bislang umgesetzt worden. Ja, Richard, und das war meine Geschichte über den einzigen erfolgreichen Putsch in der Geschichte der USA, wo eine gewählte Regierung abgesetzt wurde und noch dazu die Geschichte ja eigentlich viel größer ist, weil es eben nicht nur ein Putsch war in einer Stadt, sondern ein lang vorbereiteter rassistischer Angriff, der nicht nur erfolgreich verlaufen ist für die White Supremacists, sondern eben Vorbildwirkung hatte für die anderen Südstaaten und dann unter anderem zur Segregation geführt hat.
Sehr spannend. Also würdest du sagen, weil ich meine, wir sind ja, tun ja ungern hier monokausal irgendwie Dinge erklären, weil selten wirklich stimmt oder eigentlich nie, aber würdest du sagen, dass dieses Massacre wirklich die Wurzel des White Supremacists, also der White Supremacy Bewegung, wie sie jetzt existiert und dann eben Segregation und diese Dinge ist in den USA? Oder also würdest du sagen, dass dieser, dadurch, dass das funktioniert hat, dass das im Grunde das so richtig losgelöst hat?
Also es ist glaube ich wirklich schwer, das so monokausal zu sagen, aber was man schon sehen kann ist, dass Wilmington so ein bisschen Testlauf war. Also sie haben damit wirklich getestet, wie weit können sie gehen. Und nachdem sie eben die Stadtregierung absetzen können, nachdem sie auch noch so ein Massaker anrichten können und trotzdem weder vom Governor noch vom Präsidenten irgendwie was dagegen getan wird, war das, glaube ich, schon was, was White Supremacists insgesamt einfach so einen großen Auftrieb gegeben hat, auch eben in den anderen Südstaaten. Mhm. Also das ist quasi nicht so die eine Wurzel, von der es kommt, aber es ist auf jeden Fall einer der Bausteine, wo man sagen muss, also deshalb eben auch diese Untertitel immer, The Rise of White Supremacy, ist eben genau dieses, dieser Aufstieg lässt sich schon, glaube ich, auch ein Stück weit über Wilmington erklären.
Ja, na eben, und vor allem auch dieses, dass Leute dann sehen, es kann ja funktionieren.
Genau.
Ja? Du kommst durch damit und das, ich meine, wir tun das ja ungern, äußerst ungern, so wirklich direkte Vergleich zur jetzigen Zeit ziehen, aber es ist, also es ist schon sehr ähnlich, wenn man das vergleicht mit den Dingen, die jetzt passieren und auch passiert sind. Also dieses Schauen, wie weit kann man gehen und macht irgendjemand was dagegen. Und wo natürlich alle irgendwie dann so ein bisschen involviert sind auch, wie zum Beispiel der Journalismus, ja, die Medien in den USA und viel von dem, was jetzt seinen Höhepunkt, hoffen wir, dass es der Höhepunkt war, gefunden hat, ist natürlich auch enabled worden durch die Medien. So wie damals eben die Medien dann auch ihren Teil gespielt haben, nämlich dass sie so berichtet haben, wie sie berichten hätten sollen, um es den Aufständischen bzw. den Massakrierenden hier recht zu machen.
Ja, genau. Und auch so alle anderen Elemente, die glaube ich, sind auch was man in der Gegenwart auch sehen kann. Also diese Fake-News-Kampagne, die starten. Dass sie wirklich sagen, wir fokussieren uns nur auf dieses eine einzige Thema und unser Ziel ist einfach nur, Hass und Gewalt zu schüren. Und uns geht es quasi gar nicht um eine inhaltliche politische Auseinandersetzung. Wir wollen einfach nur verhindern, dass diese Leute wählen gehen.
Ja, genau. Das ist ja auch dieses Ding, wenn du eine Lüge oft genug wiederholst, dann wird sie zur Wahrheit und dann beginnst du auch selber sie zu glauben.
Ja.
Was dann auch, dann, wenn man es weiterführt, dann auch dafür sorgt, dass du diese Dinge in den Schulbüchern hast.
Ja, genau.
Ja, also die, selbst wenn Leute es anders gewusst haben, sobald es dann im Schulbuch steht und zum Konsens wird, wer wird gegen diesen Konsens angehen?
Also was für mich auch so ein bisschen überraschend war, aber du weißt es vielleicht weil du die US-Geschichte auch mehr im Blick hast als ich, aber dass die Democrats die Supremacists waren, und
das eben alles ein bisschen ungeduldig war. Das ist ein sehr grundsätzliches Ding, das immer wieder, wenn du auf Social Media bist, das ist immer dieses, ja, aber die Demokraten waren in Wirklichkeit, die damaligen Republikaner sind eigentlich die heutigen Demokraten.
Ja, genau.
Also deswegen dieses, dann immer so, ja, aber in Wirklichkeit sind die Demokraten, ich meine, nicht.
Ja, aber das mir war das zum Beispiel nicht klar, aber das ist schon auch ein interessanter Punkt.
Ja.
Eine Geschichte, die ich noch kurz erwähnen wollte, weil ich habe das Buch erwähnt, das ich dazu unter anderem zur Vorbereitung benutzt habe. Und zwar ist es von David Zucchino, Wilmington's Lie, The Murderous Coup of 1889 and the Rise of White Supremacy. Und das ist also viel, viel ausführlicher. Und zwar, also ich habe wirklich jetzt von dem, was da an Details noch kommt, wirklich nur einen Bruchteil erzählt. Und was ja David Zucchino auch macht, ist auch sehr spannend, also wer sich da noch genauer einlesen will, ist, es gibt natürlich sehr viel Erinnerungen von, also es gibt sehr wenig Erinnerungen von Schwarzen dazu, weil natürlich das Ganze dominierte wurde dann von White Supremacists. Und was er gemacht hat, er hat sich auf Quellensuche begeben und hat dann verfolgt, die Schwarzen, die aus der Stadt geflohen sind, die haben dann ja sich irgendwo anders niedergelassen und wurden dann häufig von Zeitungen interviewt zu dieser Geschichte. Und diese Geschichten hat er quasi zusammengetragen und hat dann eben auch noch eben auch einen schwarzen Blickwinkel dazu. Und das ist eben sehr spannend, dass er eben diese Geschichte nicht nur aus der Supremacy Quellenlage erzählt.
Naja, was ja grundsätzliches Problem schon ist, wenn du nur eine Seite hast, auch wenn du mit einem entsprechenden guten Willen reingehst, wenn man so will, ja.
Ja, und es gibt auch den Abschlussbericht, das habe ich schon gesagt, den gibt es auch, den habe ich auch in den Shownotes verlinkt, der hat auch, glaube ich, so 600 Seiten, also man kann sich da sehr, sehr tief einlesen in dieses Thema. Und es gibt da auch eine, weiß ich gar nicht, ob sie das mittlerweile installiert haben, so eine Plakette auch, die in Wilmington angebracht wurde, wo eben auch klar gezeigt wird, so, das war hier kein Race Riot, sondern das war ein Massaker. Und deshalb eben auch diese Aufforderung, nicht mehr von Race Riot zu sprechen, weil es war eben kein Race Riot, sondern es war ein Angriff der White Supremacists auf die schwarze Bevölkerung. Also, falls du fragst, Richard, ob das ein Hinweis war.
Ja.
Ich habe tatsächlich vor einigen Monaten schon einen Hinweis bekommen von Timo. Also vielen Dank, Timo, für den Hinweis. Und ich habe eben ein bisschen abgewartet, weil ich dachte mir, ja komm, die Geschichte macht doch Richard bald. Aber
ja,
bin ich enttäuscht.
Nein, ich habe das nicht gekannt und offenbar auch tatsächlich nicht als Hinweis gekriegt, so wie ich jetzt vorhin gedacht habe. Was mir wahrscheinlich auch ein bisschen davon abgehalten hätte zu machen, ist, dass ich es gehört habe, dass ich in den letzten Monaten so viel oder überhaupt im letzten Jahr auch so viel USA gemacht habe und vor allem auch dann USA 19. Jahrhundert. Deswegen war die Wahrscheinlichkeit ohnehin klein.
Verstehe.
Das mache, aber gut, dass du es jetzt gemacht hast. Und sehr, ich meine, passenderer Zeitpunkt als jetzt, würde ich sagen, gibt es eigentlich keinen.
Ja, eben, ich dachte
mir. Weil wir natürlich all diese, die Folgen dieser Insurrection, dieses Massakers, das sehen wir jetzt halt auch. Ja,
genau.
Und es ist, wie soll ich sagen, es ist beängstigend ähnlich. Was hier passiert, beziehungsweise natürlich nicht im selben Maß, aber keine Ahnung, überleg dir, was da am 6. passiert ist in Washington. Das könnte rein theoretisch auch in jeder Hauptstadt der Bundesstaaten passieren. Ja,
ja.
Also ich glaube, diese Gefahr ist noch nicht gebannt und viel davon basiert auch auf dem, was du jetzt gerade erzählt hast.
Absolut, ja. Also White Supremacy ist heute in den USA immer noch ein großes Problem. Dann würde ich sagen, Richard,
sind wir bereit für einen Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann es per E-Mail machen, feedback@geschichte.fm, kann es auf unserer Website machen, geschichte.fm, kann es auf Twitter machen, da ist unser Account geschichte.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich, Stormgrass, Daniel Mestzner. Auf Facebook findet man uns auch, auf Spotify kann man uns auch hören, machen auch schon viele Menschen. Man kann uns dort auch folgen. Dann ist es gut, weil dann sehen wir, wer uns dort regelmäßig hören will oder die eben die Absicht hat, uns zu hören. Bedeutet nicht, dass sie immer alles hören. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen. Das ist gut für unsere Sichtbarkeit. Oder auch auf panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, auch via Steady sich einen Feed zu kaufen für 4 € im Monat und bekommt darüber die Folgen ohne Werbung ausgespielt. Und ihr findet das Ganze unter geschichte.fm/steady. Außerdem gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen. Ihr findet alle Möglichkeiten, die ihr habt, um uns ein bisschen was in den Hut zu werfen, auf der Webseite und in den Shownotes jeder Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Maximilian, Stefan, Aline, Christoph, Nicola, Katharina, Linus, Gabriel, Mario, Florian, Samuel, Urs, Gero, Dominik, Evelyn, Jan, Markus, Nils, Verena, Melchior, Christa, Christiane, Nadine, Gerard, Kevin, Christiane, Paula, Leo, Chantal, Katharina, Charlotte, Florian, Eva, Peter, Ute, Miriam, Michael, Christian, Frank, Achim, Julia, Sören und Benedikt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Dann würde ich sagen, Richard, lass uns gut sein für heute.
Lass uns gut sein für heute. Und geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Bin es eh?
Ja, ich habe gerade auf.
Ah, und jetzt kommt. Ah. For real. Ich war so drin im Lauf.
Oh, ne.
Auf!
Okay, das gibt's ja nicht. Aber kann es sein, dass der gar nicht bohrt, sondern dass er Smoothies macht oder so?
Daniel. Hört sich das an, als würde jemand Smoothies machen?
Ja, vielleicht hat er halt so einen Mega-Mixer, keine Ahnung, der halt so alles zerhackt. Sogar Stahl.
Na, das Ding ist ja, unser Haus ist ja so, hat ja dieses fette Stahlgerüst. Das heißt, egal wo jemand ist im Haus, wenn er in die Wand bohrt und dann in der Nähe dieses Stahlgerüstes ist, vibriert es einfach.